Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen um 16 Uhr hier bei der Plattform auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und Thema an der heutigen Plattform ist das Ballonfahren. Haben wir schon mal vor vielen, vielen Jahren auch in der Wissensstrahlung mal thematisiert, aber heute haben wir das Thema nach vielen Jahren, genau gesagt nach 12 Jahren, mit dem gleichen Gast mal wieder in der Plattform zum Thema, weil es doch, glaube ich, auch sehr spannend und interessant ist und auch hier im Sommer man ja sehr viele Ballons sehen kann am Himmel. Ja, mein Studiogast ist der Walter Kuhn. Walter, ganz herzlich willkommen heute.
Hallo. Mal,
nach langen Jahren, wie ich schon eben sagte, hier bei uns im Radio, schön, dass du da bist. Und wir dann eine Stunde über Ballonfahren, über die ganzen Themen, die da relevant sind, überhaupt die Voraussetzungen, die Qualifikation, das Equipment, was man braucht. Ballonfahren in Ulm und Umgebung, was bedeutet das? Das ist eine besonders schöne Gegend, wo man sehr viel sehen kann und. Darüber wollen wir heute sprechen in der Sendung. Zunächst mal, Walter, du kennst es, glaube ich, noch von der damaligen Zeit. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch ein bisschen einen Eindruck haben, wer heute da gegenüber bei mir im Studio sitzt, wer das ist. Und so erzähl vielleicht den ganz in Kürze ein bisschen persönlich zu dir, wer du bist, was du machst und natürlich dann auch, wie bist du zum Ballonfahren gekommen. Alles Wichtige, wo du denkst, dass man vorab ein bisschen Bescheid wissen sollte.
Ja, also ich erzähle ein bisschen mal was. Also mein Name ist Walter Kuhn, ich bin 56 Jahre alt. Ich fahre seit 22 Jahren selber aktiv Heißluftballon, bin seit über 20, 25 Jahren schon dabei, Anfang als Verfolger und dann hat mich halt der Virus gepackt und dann irgendwann machst halt einen Pilotenschein und dann seit 22 Jahren eben selber Eigentümer von Heißluftballonen. In der Tat sind es 3 Stück im Moment und ja, ich bin seit eben dieser Zeit begeisterter Heißluftballonfahrer.
Weil wir das auch schon damals, ich erinnere mich, thematisiert haben, es heißt ja fahren, obwohl man eigentlich in Luft schwebt oder fliegt. Also man sagt fliegen beim Flugzeug, bei allen anderen Elementen, die in der Luft sich bewegen, fliegen, man sich getragen. Warum ist es denn fahren eigentlich? Gibt es da einen Grund?
Also man weiß es nicht so ganz genau. Das ist das Ballonfahren, gibt es eigentlich nur bei uns im deutschsprachigen Raum so. Man sagt, und zwar, das kam von ganz früher. Früher gab es die Schifffahrt. Und wenn man die Geschichte zurückguckt, ist das ja auch relativ alt, das Ballonfahren. Ja? Und nach der Schifffahrt kam eben die Luftfahrt. Heißt ja auch Luftfahrtbundesamt zum Beispiel.
Oh ja, ja? Natürlich. Ja,
oder
ja.
Luftfahrzeug. Ja? Grundsätzlich, also jeder Airliner ist ein Luftfahrzeug. Ja? Und deswegen hat man beim Ballonfahren das Thema so thematisiert halt, dass das, man sagt, der Ballon oder jedes Luftfahrzeug, das ohne Energie zuzuführen in der Luft stehen kann, ohne dass es dann runterfällt, fährt. So, das ist ein Ballon, ein Heißluftballon, ein Gasballon, ein Luftschiff, sowas.
Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe und richtig weiß, Ballone waren ja noch auch deutlich vor den Flugzeugen da. Das heißt, das Fliegen in dem Sinne, was wir heute verstehen, ist ja erst viel später gekommen. Ballone gehen noch wie weit zurück? Wann gab es denn die ersten Heißluftballone? Das geht, glaube ich, 16. 17. Jahrhundert.
1783 war das.
Ja.
Und ja, und zwar, es gibt 2 verschiedene Sorten von Ballonen. Es gibt einmal den Heißluftballon und einmal den Gasballon. Die sind fast miteinander entwickelt worden. Und zwar, die haben quasi schon fast ein Rennen gemacht. In Frankreich war das damals. So, wer zuerst war und der Heißluftballon hat, glaube ich, um 2 Wochen das Rennen gewonnen. Also das war die Gebrüder Montgolfier mit dem Heißluftballon und Jacques Charles war das, glaube ich, und der zweite weiß ich nicht mehr genau, wie der heißt, von Gasballonen. Die Gasballone, das sind die haben eine luftdichte Hülle, die werden gefüllt wie so Kinderballone, was man bei irgendeiner Veranstaltung steigen lässt und einfach einen Kartler hinhängt und dann so einen Wettbewerb macht. Das ist genau im Prinzip ähnliches Gas oder selbe Gas, einfach ein Gas, das leichter ist wie Luft. Da gibt's Helium oder Wasserstoff, ja. Und das sind die mit der Sandsäcke. Bei Pippi Langstrumpf zum Beispiel haben wir die gehabt. Und das ist sehr aufwendig und auch sehr teuer bei uns und auch ein bisschen platzgebunden, weil da muss irgendwo halt der Wasserstoffanschluss herkommen oder Helium. Das wird bei uns fast gar nicht verwendet, weil das noch viel, viel teurer ist. Und der Heißlüfter, das ist das, was ich habe, ein Heißluftballon, das sind viel einfacher zu handhaben und einfach und schnell aufzubauen und einzupacken und viel einfacher halt zu handeln. Und letztendlich auch, das Ganze ist alles viel billiger, ja, und unproblematischer zum Handeln, ungefährlicher
auch. Weil das ungefährlich und unproblematisch auch gerade sagst, fällt mir gerade an, wie war das mit den Luftschiffen in der Hindenburg, das war glaube ich Helium, oder?
Nee, dann irgendwo, die Hindenburg, dann, Helium, ja. Helium ist ja ein Edelgas, ja. Und wenn man in Chemie aufgepasst hat, das sind die reagieren, Edelgase reagieren mit gar nichts, Helium ist völlig ungefährlich, aber es war damals, die hatten das meines Wissens nicht zur Verfügung, weil die ja da kurz vor Kriegsausbruch waren oder sowas, deswegen mussten die das mit Wasserstoff betreiben. Mhm. Und Wasserstoff ist halt hochexplosiv und gefährlich. Und deswegen ist das Ding irgendwie wahrscheinlich so ein Blitzeinschlag oder sowas hochgegangen.
Ja, also es war Wasserstoff.
Das war Wasserstoff, auf jeden definitiv, Fall, ja, ja.
Genau.
Ja.
Das heißt, von der Antriebs-, also von der Antriebs-, wie man sagt, Gasform ist auf jeden Fall das, was du heute oder was ihr fahrt, vergleichsweise ungefährlich. Es kann also nicht einen ähnlichen Effekt geben, dass jetzt irgendwas in der Form explodiert.
So,
oder
also so in der Form wie das, ja. Die Hindenburg, das gibt's, also ich sag mal, bei meinem Heißlüfter nicht, ja. Heißlüfter, wir haben auch Gas dabei, das ist aber ein anderes Gas, das ist Propangas, ja. Mhm. Das Propangas wird verwendet, das ist dasselbe Propangas, wie man zum Heizen oder zum Grillen auch nimmt, ja. Und das verwenden wir nur, um die Luft über uns im Prinzip in der Hülle drin zu erwärmen. Das ist, wir haben ein bisschen andere Methode wie der Gasballon. Der Gasballon steigt im Prinzip durch das Gas, das leichter ist wie Luft. Und wir nutzen den Effekt aus, dass die warme Luft leichter ist wie die kühlere Luft und dann eben steigt. Ja? Und den Effekt nutzen wir aus. Dass wir einfach die Luft über uns erhitzen und durch das, dass die erhitzte Luft eben aufsteigt, den Effekt nutzen wir beim Heißlüfter. Das war jetzt halt theoretisch, ja? Ja. Oder viel Theorie.
Ja, ich glaube, es ist aber plausibel. Und das ist auf jeden Fall das Grundprinzip, was ihr dann einsetzt. Meine Frage, wie viele Ballonfahrer oder wie viele Besitzer, ich weiß nicht, sind wahrscheinlich Besitzer, sind dann auch Veranstalter, die dann auch vielleicht andere mitnehmen. Oder vielleicht gibt es auch nur Menschen, die ganz allein fahren. Aber sag mal, wie viele Ballonpiloten, also mit Lizenz, die hier in Ulm starten und landen oder vielleicht in Ulm und Umgebung, ich weiß gar nicht, wie dann vielleicht so die Eingrenzung ist. Gibt es denn da? Wie viele Menschen kennst du, die jetzt auch einen Heißluftballon haben und auch hier über Ulm aussteigen und aufsteigen, die man dann hier vielleicht auch mal fahren sieht?
Das sind zwei Zahlen. Und zwar, ich kenne irre viele Ballonfahrer, und zwar in ganz Deutschland. Oder das ist zum Teil auch europäisch, ja. Aber ich sag mal, hier in der Ulmer Ecke, also wir selber sind, die zu mir gehören, wir sind zu dritt und da gibt es natürlich noch ein paar andere, das sind so, ja, ich denke so 10, 12, die hier aktiv sind. So, die Ballonpiloten, die scharen sich meistens irgendwie so um einen Ausbilder rum, ja, und da gehöre ich inzwischen selber auch dazu, zu Ausbildern. Und weil das Problem ist, es ist immer ein bisschen aufwendig, so die Ausbildung zu machen zu so einem Heißluftballon. Und deswegen sind die halt irgendwo meistens da irgendwo in der Nähe und die scharen sich dann halt im Prinzip da um den Ausbilder rum irgendwo. Mhm. Es gibt in Deutschland, bin mir nicht ganz sicher, ein bisschen über 1000, also 1500 Heißluftballone und ich glaube 1200 Piloten. Irgend so die Größenordnung, das schwankt da immer ein bisschen. Und zwar, das ist, wir haben, sage ich an der Stelle, ein mega Nachwuchsproblem. Das ist, viele Jungen sind einfach nicht mehr bereit dazu, die aufwendige Ausbildung einfach zu machen. Weil das halt auch sehr aufwendig ist, sich auf Stand zu halten, was die Gesetzmäßigkeiten anbelangt, und auch die Ausbildung selber ist schon relativ aufwendig. Also das ist ziemlich heftig.
Zur Ausbildung kommen wir auch noch gerade oder kommen wir im nächsten Blog. Meine Frage, das heißt, nochmal davor angeknüpft, wenn wir jetzt in Ulm in den Himmel gucken und jetzt bei bestimmten Sommertagen so 10, 20 Ballons sehen, kann das auch sein, dass die dann von viel weiter herkommen, dass die gar nicht jetzt hier in Ulm und Umgebung aufgestiegen sind, sondern vielleicht, was weiß ich, schon auf Tagesreise und vielleicht, ich sag mal, irgendwo in Mitteldeutschland oder in Österreich und in der Schweiz gestartet sind, hier quasi im Vorbeiflug nur durchkommen und man die dann gar nicht persönlich kennt. Wenn du jetzt zum Beispiel also oben im Himmel bist und jetzt kommt irgendein Ballon ineinander gefahren, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du denjenigen kennst, und ach, das ist doch so und so, der ist aus der Umgebung, oder kommt da auch ein Wildfremder irgendwo aus völlig fernen Nationen mal vorbeigeschwebt? Wie ist das? Also
ich sag mal so Weitfahrten, also das ist dann eine Weitfahrt klassisch. Mhm. Kommt vor, aber sehr selten, weil das ist einfach die Wettersituation, gibt es dann einfach sehr selten her. Wenn Es kam schon mal vor, und zwar, da sah ich einen Ballon hier über Ulm. Das war dann ein Kollege aus Stuttgart, den habe ich natürlich gekannt. Und da funkt er mich halt an, ja, weil der mich auch gekannt hat. Und ich bin hier in Ulm einfach über Ulm drüber gefahren und der kam dann von Stuttgart her, ja. Und da war der Wind halt so, dass der von Stuttgart her da Richtung Ulm kam. Aber das ist eher selten, weil das Wetter halt einfach, das ist dann schon ein bisschen extreme Wettersituation, wo dann vielleicht auch ein bisschen grenzwertig ist unter Umständen. Und was natürlich oft passiert ist und dass man selber mit dem Ballon irgendwo hinfährt, das ist der Vorteil vom Heißlüfter, ja. Das ist, ich fahre halt nach Ulm und ich suche mal meinen Platz aus, wo ich starten will und dann gucke ich, dass ich immer tunlichst über Ulm drüber fahre. Das ist natürlich das Attraktive eigentlich im Prinzip an der Stadt hier, ja. Das ist, dass man über Ulm drüber kommt. Egal wie der Wind geht, dann muss ich halt den Platz ändern, ja, der Startplatz. Ja.
Also jetzt, was du damit auch schon implizit sagst, ist es nicht so, dass man jetzt aufsteigt und dann treibt dann der Wind wohin und je nachdem, wie intensiv der Wind ist, fährt man weiter oder kürzer. So, man hat schon über den
im Prinzip Steilwege ist schon so, das ist schon so im Prinzip, ja.
Ja.
Aber
man kann ein bisschen nachhelfen über den Lüfter. Nein.
Und zwar, das ist ja zwar, wir sind nur angetrieben vom Wind. Ja. Du kannst die Richtung nur bestimmen, indem du die Höhe änderst und da die andere Windströmung ausnutzt. Dann kannst du die Strömung
dann
ändern. Sucht. Ja, genau, die Streams im Prinzip ändern. Und wir wählen den Startplatz so, wenn das Ulm ist. Ich habe so einen Zettel vor mir. Das seht ihr jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ich wähle den Startplatz so, dass ich mit der Windrichtung über Ulm drüber komme. Das ist so das Attraktive eigentlich im Prinzip an der Stadt hier.
Das heißt, bestimmte Höhen haben erfahrungsgemäß in bestimmten Bereichen bestimmte Streams und dann weißt du, ich steige jetzt mal auf 1500 Meter, da kriege ich dann den Stream, der mich ein bisschen nach Ost-West bewegt und dann irgendwo komme ich in die Nähe, wo typischerweise wieder auf 800 Meter irgendwo, da was weiß ich, der südliche Stream mich wieder ein Stück zieht. Ihr seht das, wo man ein bisschen so wie ein Aufzug ein bisschen runter steuert mit dem Gebläse, um dann auf bestimmte Jet-Streams zu kommen, die einen dann auch ein bisschen tragen in die Richtung, wo man möchte. Also, dass man ein bisschen Einfluss hat.
Das ist kein Gebläse, ist der Brenner. Und mit dem Brenner kann ich im Prinzip die Temperatur aufheizen, indem ich den Ballon einfach wärmer oder kühler mache, dann steigt er oder sinkt er. Ja? So. Und da gibt es natürlich, und zwar es gibt Wetterkarten vom Deutschen Wetterdienst, wo mir sagt, in welcher welche Höhe welche Strömung ist. Das ist nämlich, gibt es jetzt halt seit, was weiß ich, 20 Jahren ungefähr, ja? So die Wetterkarten. Ja? Und das ist eine geniale Geschichte. Ja? Und zwar, ich kann sagen, unten haben wir einen Wind aus 90 Grad, das ist halt dann ein reiner Ostwind, ja, oder ein Stück weiter oben haben wir dann, was weiß ich, 180 Grad, da dreht er ein bisschen, ja, und so, und da kann ich halt die verschiedenen Strömungen in den verschiedenen Höhen halt sehr genau vorhersagen und auch ausnutzen dann in dem Fall, ja, da kann man ein bisschen tricksen dann so, und das geht nicht immer, aber sagen wir, die werden immer besser, die Vorhersagen, muss ich sagen.
Das heißt, man kann mit modernen Möglichkeiten der Auskunftssysteme auch ein bisschen Navigationsunterstützung, sage ich mal, zumindest bekommen. Das heißt, man ist nicht mehr so ganz der passive Passagier, der jetzt mal einsteigt und guckt, wo es einen hinbläst, sondern man hat an der Stelle ein bisschen mit Erfahrung, die du natürlich hast, die Möglichkeit, da auch was zu steuern. Nebenbei gefragt, da fährt doch dann auch auf dem Boden immer noch ein Begleitfahrzeug, glaube ich, mit, gell? Das heißt, wenn man nachher wieder landet, dass der einen dann in Empfang wird und ich glaube, mit dem ist man dann auch immer in Kontakt. Also wenn du oben bist, dass einer von deinem Team unten dann im Auto nachfährt und im Prinzip immer auch irgendwo in entfernter Sichtweite ist.
Genau, das wissen viele auch nicht, und zwar das ist, der Ballon ist halt kein Hubschrauber, der irgendwo startet und am gleichen Platz wieder landet, sondern der Ballon startet irgendwo und landet irgendwo in die Richtung, wo uns der Wind hinbläst. Und du hast ja jede Menge Zeug dabei und das ist auch schwer, das Zeug. Und das muss man nachher zusammenpacken. Und da in der Regel ist es meine Frau, die fährt mit dem Auto sehr zuverlässig hinterher. Die sieht uns oder wird über Funk von mir instruiert, wo sie hinfahren soll. Und in der Regel ist die da auch, das ist ein bisschen Übungssache, versteht sich, nicht weit weg von meinem Landeort. Ja, und dann packen wir miteinander das Ding wieder ein und fahren in der Regel die Gäste wieder zurück, da wo wir uns getroffen haben.
Ja. Was ist denn jetzt, wenn der Wind zum Beispiel mal genau dich über den Bodensee treibt oder über den See und du dann mit dem See quasi immer weiter kämpfst, weil bestimmte jetzt Windverhältnisse sind?
Soll schon vorgekommen sein. Also ja. Am Bodensee weiß ich jetzt kein Fall, aber im Starnbergsee weiß ich einen Fall. Aber das ist dann halt, ja, da muss ich sagen, und zwar vor jeder Fahrt gibt es eine Fahrtvorbereitung, nennen Sie das, oder Flugvorbereitung. Das macht jeder Pilot, sollte jeder Pilot machen, sage ich jetzt mal. Das lernen die auch bei mir in der Ausbildung. Also nicht bloß bei mir, sondern bei allen Fluglehrern, sage ich mal. Die müssen das Wetter sehr genau anschauen. Das ist auch für uns das A und O. Ja. Und der Ballon ist ein sehr empfindliches Luftfahrzeug, was Wetter, sehr wetterabhängig ist. Das ist im Prinzip das wetterabhängigste Luftfahrzeug, das es überhaupt gibt. Ja. Weil du kannst außer rauf, runter nichts machen. Ja. Und der Rest macht der Wind. So. Und du musst dich vorher mit dem Wetter so weit befassen, dass du sagst, dass du in so einer Situation gar nicht kommst. Das, und zwar, man muss das einfach wissen, wenn man da in der Nähe vom Bodensee oder von so einem Starnberger See, das ist egal, nimm man nicht so einen großen mit dem Bodensee.
Sagen wir in schwierigen Gelände, das so, könnte auch ein Waldgebiet oder
sein. Das könnte auch ein Waldgebiet sein oder Stadt oder sowas.
Ja. Oder militärischer Sicherheitsbereich.
Ja, es gibt alles Mögliche. Ja klar, natürlich. Ja. Und es gibt auch andere Luftfahrtsperrgebiete oder ich nenne es mal nicht Sperrgebiete, sondern Kontrollzonen heißt es, so eine Zone um einen Flugplatz rum. Ja. Und da muss man einfach tunlich gucken und zwar, das nennt sich Fahrtvorbereitung. Wo kann denn mein Ballon hinfahren bei der Situation, die wir heute haben? Und zwar, das muss man vor der Fahrt eigentlich planen. Das ist Fahrtvorbereitung. Und das ist auch ein Punkt, den man theoretisch lernen muss und dann praktisch natürlich im Prinzip theoretisch vor jeder Fahrt machen muss. Da hat auch viel Erfahrung dazu. Das ist, es gibt Wettersituationen, da guckst du in den Himmel und sagst, ja, das passt, das ist kein Problem, fahren wir. Ja. Ja. Und es gibt auch kritische Wettersituationen, da muss man es halt sehr genau angucken. Mhm. Da verschiedene Wettermodelle, da gibt es jetzt den, also ich berufe mich immer im Deutschen Wetterdienst, das ist die offizielle Wettervorhersage, die wir haben. Und es gibt auch noch den Schweizer Wetterdienst, den nutze ich auch so als Zweitmeinung quasi. Ja. Und da gibt es noch ein paar andere Programme, die umsonst sind im Internet, die sind auch nicht ganz schlecht. Und so, ich sag mal, wenn alle vier das Gleiche sagen, oder was, dann liegt es meistens nicht ganz verkehrt.
Schön, da haben wir schon anklingen lassen, dass das Ballonfahren eine sehr anspruchsvolle Ausbildung ist, die auch nicht so arg viele Menschen bereit sind, oder diesen Aufwand zu betreiben, so arg viele Leute machen oder vielleicht auch gar schaffen oder, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch viele, die das einfach probieren, auch gar nicht packen. Aber zumindest mal über die Ausbildung und die Thematik Lizenzen, was man da eigentlich haben kann, was man haben muss, um so ein Fahrzeug, Luftfahrzeug zu führen und vor allem natürlich eben mal die einzelnen Schritte, die Voraussetzungen, um überhaupt dann in die Luft zu gehen. Hört sich lustig an, in die Luft zu gehen.
In Luft, ja, genau.
Ja, sprechen wir doch darüber ein klein bisschen. Also erstmal, du hast schon vor 20 Jahren ungefähr dann so eine Lizenz gemacht.
Ja.
Und die Lizenz hat dich dann berechtigt, ein solches
Luftfahrzeug zu führen.
Luftfahrzeug zu führen, genau, zu erwerben wahrscheinlich auch und zu führen. Und oder muss man, kann man auch kaufen, auch ohne Lizenz.
Kaufen könntest du, das ist kein Problem.
Okay, ja. Gut, also jedenfalls dann zu führen. Und dann, ja, was hast du dann alles an Ausbildungsthemen, an Prüfungen, an Voraussetzungen erfüllen müssen? Auch vielleicht muss man wahrscheinlich einen Führerschein und nicht Führerschein in dem Führungszeugnis vorlegen oder irgendwas. Erzähl mal, was alles notwendig ist, damit man überhaupt Ballonfahrer werden kann oder Pilot. Nicht Fahrer, Ballonpilot.
Also grundsätzlich, das ist, wenn man Pilot werden will, muss man eigentlich sauberes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dann, was die verlangen, ist auf jeden Fall ein Punkteauszug aus Flensburg. Das ist, wenn du da ein Punktekönig bist oder rennfahrerische Eigenschaften hast im Auto oder was, ist das vielleicht eher kontraproduktiv, so eine Pilotenlizenz. Ja. So, das sind erstmal so die Einstiegsgeschichten. Was als Pilot auch sein muss, und zwar, es gibt da ein Medical, nennt sich das, und zwar, es gibt eine medizinische Untersuchung, ja, und jeder Pilot muss sich im Prinzip einer medizinischen Untersuchung unterziehen, dass der halt körperlich eigentlich fit ist, so ein Luftfahrzeug zu führen. Egal was das ist, ob das ein Segelflieger ist, ob das ein Ballon ist oder ein Motorflieger, Hubschrauber, das ist alles so die gleiche Kategorie erstmal, ja. Was wir als Ballonpilot haben, wollen oder brauchen, das ist eine BPL, Ballon Pilot License, heißt es. Früher hat es PPLD geheißen zu meiner Zeit. Aktuell haben die das europäisiert, das ganze Thema. Und das heißt halt BPL, Ballon Pilot License. Um diese Lizenz zu kriegen, da brauchst du erstmal eine theoretische Ausbildung und eine praktische Ausbildung. Das ist wie beim Autoführerschein auch. Von der Theorie, da muss ich jetzt mal auf meinen Spickzettel gucken, dass ich die Auswendig kriege ich die auch hin, aber runterlesen ist ein bisschen einfacher. Das sind 9 theoretische Fächer, wo man lernen muss, definitiv. Und das wichtigste Fach aus meiner Sicht ist im Prinzip das Luftrecht. Und dann kommt ein anderes Fach hier, und zwar, also aus meiner Sicht ist das mindestens genauso wichtiges Thema ist Meteorologie. Ich bin ein bisschen Wetterfetischist und ich gucke immer nach dem Wetter. Ja. Und wenn das Wetter passt, ist die Fliegerei relativ unproblematisch. Und wenn das Wetter kritisch ist, dann ist auch die Ballonfahrt oder Fliegerei kritisch. Ja. So, gibt es menschliches Leistungsvermögen, das ist auch ein Thema, das ist relativ wichtig. Und zwar, was kann ich mir zutrauen? Und bei welcher Situation traue ich mich zu starten oder zu landen nachher? Und das kommt jetzt eher aus der zivilen Fliegerei. So, ihr müsst euch vorstellen, und zwar, ihr habt ihr fliegt einen Airbus A380 und ihr fliegt von Frankfurt nach Sydney oder sowas. Ja, da sind ja 20 Stunden unterwegs. Ja, und das kann ein Pilot allein nicht machen. Ja, da sind meistens 3 oder 4 Piloten mit drin, die sich dann abwechseln. So, das gehört in menschliches Leistungsvermögen zum Beispiel rein. Und nicht ganz so extrem ist das nicht ein Ballon, aber auf jeden Fall gibt's auch Sachen, und zwar, da kann man morgens fahren, abends fahren und so, kann ich mir das zumuten, in der Früh fahren und am Abend nochmal, am nächsten Morgen wieder, sowas, ja, das sind so Sachen, was man da lernen muss. Dann, Grundlagen des Fliegens, das sind einfach so theoretische Geschichten, ja, das ist, wie kommt der Ballon trotz seines Gewichts in die Luft, das ist das, was wir gesagt haben, wir heizen die heiße Luft auf und da steigt, das ist einfach die Theorie, dass man das versteht, warum das so ist. Dann gibt's Betriebsverfahren, das ist, wie kann man einen Ballon optimal betreiben, dass er nicht überlastet wird oder nicht zu heiß wird oder sowas. Das ist ein Heißlüfter, weil man sagt, der Heißlüfter, der fährt mit heißer Luft. Ja. Deswegen die Luft, die darf eine gewisse Temperatur haben und man sollte die natürlich nicht überschreiten. Das muss man da eigentlich auch lernen. So, das sind die, was haben wir noch? Allgemeine Luftfahrzeugkunde. Dann ganz wichtiges Thema ist auch Kommunikation. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich 9 Fächer genannt haben. So, Kommunikation, ganz kurz nochmal, was muss man sagen? Und zwar, wenn wir sind ein Luftverkehrsteilnehmer, wie ein A380 zum Beispiel, ja, oder Hubschrauber, wir müssen beim Flugplatz kommunizieren können. Deswegen gibt es da ein Funksprechzeugnis und das ist im Prinzip ganz wichtige Voraussetzung, wenn man sich in der Luft rumtreiben will, dass man sowas hat, dass man ordentlich mit Flugplätzen und anderen Luftfahrzeugen kommunizieren kann. So, das war von der Theorie her, sind 9 Fächer, sind Fragenkatalog, ich meine 1600 Fragen.
Das ist schon eine ganze Menge.
Ist ein bisschen mehr wie ein LKW-Führerschein.
Ich glaube, ja.
Ja, LKW hat, glaube ich, 1400, habe ich vorher mal gegoogelt, scherzhalber. Also so LKW und Motorrad zusammen ungefähr. Ja,
das heißt, der Erwerb dieses Führerscheins oder dieses Pilotenscheins ist zeitintensiver und ausdauernd, mehr Ausdauer erfordern als dann zum Beispiel ein Autoführerschein oder LKW-Führerschein.
Das ist deutlich mehr. Ist auch, also Autofahren, das, sagen wir, das sagt ja jedem im Prinzip was. Das ist ja so Verkehrsregeln, lernt man schon als Fahrradfahrer, ja. Aber halt Luftverkehrsregeln, die lernst du halt, wenn dich sowas interessiert. Und dann musst du halt explizit zusätzlich lernen, ja. Also viele so Vorfahrtsregeln kennt man vom Fahrradfahren und die gelten natürlich fürs Auto auch, ja. Aber sowas, das hast du in der Regel noch nie gehört.
Ja.
Ja, jetzt haben wir die Theorie. Wenn wir die Theorie bestanden haben, dann gibt's natürlich eine praktische Ausbildung, gell? Und das läuft natürlich parallel ein bisschen, ja. Das ist jetzt nicht ganz
Weil du die Praxis ansprichst, dazwischen fahren. Wenn der dann die Praxis antritt, muss er schon einen Ballon ja vorzeigen können. Oder könnte der theoretisch auch bei jemand anderem fahren, wenn er jetzt die Ausbildung macht?
Nee, um Gottes Willen. Und zwar, wenn du jetzt, das gibt ja auch die Möglichkeit, und zwar, dass der kommt und will fahren lernen. Und es gibt einfach Leute, die können es nicht, ums Verrecken nicht. Ja? Die lernen es auch nie. Ja. Gibt's, die sind völlig unbegabt. Da gibt es welche, die fassen das Ding an, die können nach 2 Stunden, haben die das Ding super im Griff, ja? Können einfach schön geradeaus fahren, das ist kein Problem. Da gibt es auch welche, die lernen es in 100 Jahren nicht. Das gibt's halt. Es gibt Autofahrer vielleicht auch. Ja. Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand völlig untalentiert ist oder merkt, er hat dann wirklich Angst oder was, er traut sich dann nicht oder das gibt's auch. Ja. Und dass man sagt, und zwar, das kann nicht sein, dass der vorher so ein Gerät kaufen muss. Das macht man mit meinem Gerät natürlich. Ja,
okay. Das heißt, der kann das ausprobieren. Dann einsteigen, der kann damit sich bewähren, versuchen und wenn es gut klappt, wunderbar. Und irgendwann, wenn er die Lizenz hat, dann kauft er sich sein Equipment, seinen Ballon und wenn es dann halt nicht klappen sollte oder er irgendwie feststellt, dass es dann doch nicht so seins, dann ist da kein Geld ausgegeben, dann lässt das halt sein. Also von daher kein Problem.
Ja, genau. Also die grundsätzliche Voraussetzung, die Mindestvoraussetzung sind 16 Stunden Fahrstunden im Ballon. Da heißt dann wieder Flugstunden. Oder Flug und 16 Stunden Flugunterricht ist die richtige Bezeichnung. Und davon, der muss mindestens selber 10-mal den Ballon aufgerüstet haben und mindestens 20 Starts und Landungen machen. So, das ist eigentlich gar nichts. Da kann der nicht fahren, definitiv. Das ist wie wenn einer mit 5 oder 6 Stunden Auto fahren können sollte. Ja, das ist so. Letztendlich entscheidet der Lehrer, ob der das kann oder nicht, weil das es macht nur Sinn, den zur Prüfung zu schicken, wenn er das wirklich kann. Alles andere hat keinen Sinn.
Und wenn er die Prüfung macht, fährt er allein oder fährt der Ballon, der Prüfer dann mit? Ja, der fährt bestimmt Ballon damit oder fährt er nebenher dann irgendwie?
Die Prüfung selber ist eigentlich nicht tragisch, sage ich jetzt mal. Wenn der das kann, ist es nicht kein Problem. Und zwar in der Regel ist so, und zwar der Ballon, also mein Ballon, neulich haben wir auch, wann war das, im April rum, irgendwann in Osterferien oder sowas, haben wir letzte Prüfung gehabt. Und da bin ich dann mitgefahren, der Prüfer und der Prüfling. Und ich glaube, ein Kumpel oder was ist noch mitgefahren. Ja, irgendwie, also sofort waren wir an Bord oder sowas. Das ist dann relativ easy. Was kommt, und zwar vor der seine Prüfung machen darf, muss der eine Alleinfahrt machen. Da wird der Ballon vollgepackt mit irgendwem Ballast. In der Regel nimmt man halt dann Gasflaschen. Ja. So, das ist einfach, das sind sichere zugelassene Teile, die dann im Ballon einfach, da kommen dann nicht 4 rein wie normal, sondern halt 10. Und dann darf der allein den Ballon starten und muss gucken, wie er mit dem Ding wieder runterkommt. Und wenn er das kann, dann kann man zur Prüfung zulassen. Und
wenn der jetzt irgendwie dann Sorge hat oder Angst bekommt da oben, und nicht mehr runterkommt, wie Pilot bei denen auf dem Boden.
Und zwar, pass auf, wenn er sich das nicht allein zutraut, dann ist er noch nicht reif für die Prüfung.
Mhm. Ja, aber theoretisch, wenn es jetzt irgendwie ein Problem gäbe, jetzt jemand, ich stelle mir das schon natürlich aufregend vor, das erste Mal alleine fährt, aussteigt und vielleicht nicht mehr so richtig mit dem Equipment klarkommt, das Equipment macht, was es will und er kommt nicht mehr zum
Land. Das ist genau das Thema, und zwar deswegen muss der von der Ausbildung her so weit sein, dass er sich das allein zutraut. Und das ist im Prinzip die Qualifikation, letztendlich die Alleinfahrt. Die Alleinfahrt ist viel kritischer wie die Prüfungsfahrt nachher, weil die Prüfungsfahrt, da ist dann der Prüfer dabei und vielleicht ich als Lehrer oder irgend sowas und da kann jeder eingreifen, das ist kein Problem. Bloß die Alleinfahrt, die muss er machen. Und wenn er die geschafft hat, dann kann er fahren.
Und dann bekommt jemand also für so eine Fahrt eine Lizenz, einen Führerschein quasi und
Pilotenlizenz,
ja. Ist die dann auf unbefristete Zeit gültig oder auch, weil du vorher den Gesundheitsaspekt angesprochen hast, dass der, glaube ich, auch die anderen Piloten, die im Flugzeug unterwegs sind, eine Gesundheitscheck immer wieder an
quasi trifft alle, die ist, oder wie ist das dann? Das ist egal, ob das Hobbypilot ist oder ein beruflicher Pilot, der muss trotzdem sein Medical haben, sage ich mal. Die Pilotenlizenz ist erstmal unbefristet, die Pilotenlizenz, aber die ist nur gültig in Verbindung mit dem Medical, das ist ein zweites Papier. Das hätte ich mitbringen können, kann ich dir mal zeigen. Und zwar, das Medical ist altersabhängig. Und zwar, wenn ein junger Pilot, jetzt muss ich was überlegen, und zwar, ich glaube, bis 40 geht es, nagel mir jetzt nicht ganz fest, ich bin deutlich drüber, deswegen ist das nicht relevant für mich. Der gilt, glaube ich, bis 5, also immer 5 Jahre. Und zwar, wenn jetzt ein 20-Jähriger einen Schein macht, da gilt das Medical 5 Jahre bis 25. Und dann geht es bis 40 und über 40 bis 50 ist es, glaube ich, zweijährig. Das gilt 40 bis 42 gilt es dann und über 50 ist es jährlich. So, und jährlich, das ist jetzt nicht die Welt, was da geprüft wird oder sowas, aber halt auch kostenintensiv, versteht sich natürlich. Und man muss es halt machen und es schadet grundsätzlich nicht, wenn man mal einfach so einen ärztlichen Check macht. So einen Sehtest, Hörtest und dann auch EKG und sowas machen, die gucken am Herz und dann auch mal die Lunge abhören. Lungenfunktionstest machen die, ja, dann kannst du 200 Euro investieren. Tja,
oh ja.
Einmal im Jahr.
Ja, weil du es gerade ansprichst, noch vielleicht, das hat noch ganz viele verschiedene Facetten. Mal kurz die Frage, ist das in Bezug auf Gesundheit kritisch, wenn man immer viel schnell hoch und viel runtersteigt? Also meine Leute, die auf den Berg gehen, müssen ja auch sich akklimatisieren und da steigt sie vielleicht auch von null auf gleich ein paar tausend Meter. Ist das dann vom Anspruch für Kreislauf und für irgendwas, ist das dann problematisch, wenn man dann doch schnell hochgeht? Ich weiß nicht, wie es bei Flugzeugen, hat man ja noch eine Kabine, die ein bisschen auch den Druck irgendwo dann halt ausgleicht. Aber wie ist denn das beim Ballon? Der steigt natürlich nie so extrem hoch, versteht sich, aber...
Du hast natürlich keine Druckkabine, ist klar, weil du bist ja direkt draußen.
Ja.
Also so, ich sag mal, die normale Standardhöhe, die wir beschreiten, ist, ich sag jetzt mal, bis 3000 Meter ungefähr hier. Und das hat schon ab und zu mal einen Reiz, und zwar einfach so hoch zu gucken, und zwar, weil du von hier aus, von Ulm, wenn du hochgehst und guckst, dann siehst du erstmal Dunst, und wenn dann über die Inversion drüber gehst, dann hast du Alpensicht. Das ist einfach so ab und zu mal ein Kick, so, den man einfach mal ausprobieren möchte.
Man taugt und, ja eigentlich dann auch ein bisschen als Wetterprognose, oder man sieht schon, was kommt an Wolken oder was an
Wetter. ja, das sieht man in den Wetterkarten auch.
Was kommt?
Ja. Aber ja, in der Tat, und zwar, es gibt so Wettererscheinungen, und zwar, wenn du unten Ostwind hast und oben Westwind, das ist ein Zeichen, dass sich das Wetter ändert unter Umständen. Ja, also man kann anhand der wie sich der Ballon benimmt, manchmal auch ein bisschen Wettererscheinungen erkennen, ja. So, das ist manchmal kritische Wettererscheinungen ganz gefährlich und nicht ungefährlich, sagen wir es mal so, ist, und zwar, wenn der Ballon am Boden ist und der geht langsam in eine Richtung und plötzlich ändert er um 90 Grad oder 100 Grad seine Richtung. Das ist ein Zeichen. Sofort runter. Könnte ein Gewitter im Anmarsch sein.
Ja.
Könnte.
Ja. Naja, nee, das ist natürlich gefährlich.
So, ich meine, das ist einfach was,
Gewitter
was,
wahrscheinlich mit.
Gewitter ist absolut
das
gefährlich.
Gefährlich, also das Gefährlichste überhaupt.
Dann. Ja,
also Gewitter genau. Und Sturm wahrscheinlich. Also nicht nur, dass es dann gedonnert, also, sondern vielleicht auch bläst und dann irgendwie ein Blitz zusammendrückt oder so irgendwas.
Ja. Was das Gefährlichste am Gewitter ist, ist im Prinzip nicht der Blitz oder der Donner oder sowas. Wenn das so weit ist, dann hast du eh was falsch gemacht. Ja. Und zwar, das ist vor dem Gewitter ist immer eine Böenwalze. Und die Böigkeit, der Böe gewinnt. Das ist das, was da wird der Ballon unkontrollierbar und da musst du tunlich gucken, dass du da im Prinzip vorher runter bist. Das ist ganz wichtig. Ja. Sonst hast du unter Umständen ein Problem. Hat leider auch schon mal einen tödlichen Unfall gegeben, wegen sowas. Ja. Der hat das einfach das Wetter missachtet. Der hat das leider mit dem Leben bezahlt. Ja. Kommt vor, wie wenn einer im Auto halt unvorsichtig fährt und bei Glatteis einfach zu schnell fährt, dann fährt er in den Graben unter Umständen und es passiert in der Luft, wir sind in der dritten Dimension, da passiert es noch ein bisschen schneller. Deswegen ist das Wetter das A und O. Wenn das Wetter unproblematisch ist, ist auch die Ballonfahrt unproblematisch. Deswegen gucke ich, dass meine Schüler das auch tunlichst beherzigen.
Das hat natürlich angucken. Auch, was die Theorie angeht, das Thema, was du angesprochen hast, die Fächer und auch die Wettereinschätzung und alles, sehr, sehr wichtig, dass man da nicht nur irgendwie dabei war und es absolviert hat, sondern dass man es auch verstanden hat und anwenden kann.
Das ist oberwichtig, genau.
Wir haben es jetzt angesprochen, Ballon und Equipment. Vielleicht sollten wir vor der Pause noch mal kurz sprechen. Also so ein Ballon, wie teuer ist denn der? Und gibt es da Unterschiede? Gibt es denn den Einsteigerballon, den Profiballon? Ich vermute mal, da gibt es auch wieder Unterschiede, oder?
Da gibt's, genau. Und zwar, es gibt große Ballone, kleine Ballone. Und man muss auch sehen, was man mit dem machen will. Ob das ein sportlicher Ballon ist, das ist in der Regel ein kleiner Ballon. Wenn man so Wettbewerbe fahren will, dann fährt man einen kleinen Ballon, der halt mit ein, zwei Personen besetzt ist. Ich selber habe jetzt, ich muss gestehen, und zwar, ich mag das einfach mit Leuten kommunizieren, reden und so ein bisschen redselig bin ich halt, ja, ist halt so. Und ich mag das ganz gern mit Leuten spazieren fahren und deswegen habe ich einen Ballon, da kann ich 6 Personen mitnehmen und im anderen 5. Und ich gucke halt, dass ich immer Passagiere dabei habe und im Prinzip denen die Welt von oben zeige. Und in aller Regel sind die Leute hochbegeistert hinterher und dann landen wir, wenn wir gelandet sind, dann machen wir meistens noch ein kleines Getränk auf und dann freuen sich alle und dann fahren wir die wieder nach Hause.
Weil du sagst fahren, also was ist so durchschnittlich, also die angestrebte Fahrzeit, gut, dass das vielleicht nicht immer ganz genau haltbar ist, weil es eben mit den beschriebenen Umgebungsbedingungen zu tun hat, die nicht ganz steuerbar sind, aber was ist normal so eine Fahrzeit, die du anpeilst, wenn du jetzt auf Reisen gehst?
Das ist ein guter Hinweis. Und zwar, man kann grundsätzlich fahren, wenn keine Thermik ist. Und zwar, keine Thermik ist in der Früh von Sonnenaufgang bis Thermikbeginn. Das ist circa 2 Stunden nach Sonnenaufgang. Und am Abend ist es rückwärts. Zum Sonnenuntergang müssen wir gelandet sein. Und circa 2 Stunden vor Sonnenuntergang ist die Thermik so, dass man den Ballon bewegen kann. Das heißt, ich habe ein Fenster in der Früh von 2 Stunden und abends 2 Stunden. So, das ist so das Maximale, was so geht. So. Und dann starten wir halt, wenn die Thermik rum ist, am Abend und fahren halt so lange, wie es geht. Und zum Sonnenuntergang sollte man halt tunlich gelandet sein, weil sonst sehen wir halt einfach nichts mehr. Wir haben da noch ein bisschen so eine Karenzzeit. Es ist, zum Sunset ist es nicht komplett dunkel. Da haben wir noch so ein paar Minuten oder sowas, wo dann noch, wo es noch hell ist einigermaßen. Und dann aber ist Schicht im Schacht, sage ich mal.
Ein praktisches Problem. Wenn du mit der Autobahn, auf der Autobahn fährst, geht man zwischendurch mal austreten und gleichzeitig irgendwo was essen vielleicht. Das ist natürlich im Ballon schwierig.
Das geht leider nicht. Ja, wir haben keine Bordtoilette
genau,
dabei.
Das ist nämlich schwierig. Und auch wenn man geschwind irgendwo was festspannen gehen, das muss man dann auch halt mitnehmen.
Und entweder was mitnehmen oder, gut, ganz ehrlich, und zwar, ich habe schon so viele Fahrten gemacht und ich weiß keinen Fall, wo jemand zum Pinkeln müsste. Das Problem ist, und zwar, also ja, oftmals sind die Leute, ich habe jetzt auch oftmals schon Wiederholungstäter gehabt, ja. Also das ist einfach so begeisternd oder was, dass man es einfach auch zwei, dreimal machen kann, das ist kein Problem, ja.
Man ist so beeindruckt, dass man alles andere verdrängt
auch. Ja, also genau. Und zwar, das ist, die Leute kommen aus dem Gucken gar nicht mehr raus, ja. Die gucken dahin, die denken gar nicht dran, dass sie pinkeln hätten müssen. Die vergessen das einfach und dann irgendwann, dann ist man gelandet oder irgendwas, dann kann es schon sein, dass einer mal ins Gebüsch rennt oder irgend sowas, ja. Das ist einfach die Faszination, ja. Das ist auch das, was mich fasziniert. Und so geht's den Leuten im Prinzip auch, dass die im Prinzip so, die sind so fasziniert oder was, dass sie gar nicht mehr ans Pinkeln denken.
Jetzt sind wir beim Thema abgeblieben.
Aber, witziges Thema, aber das ist, gehört
an,
dazu.
Ich meine, ein ganz praktisches Thema, das mir gerade so einfällt, weil wir über die Dauer und die Länge sprachen. Ansonsten an Bord, ich sehe gerade, wir hätten tatsächlich schon wieder, wir haben schon wieder 45, das heißt, man spielt doch, bevor man auch noch aufs Equipment, was du auch schon angesprochen hast, mit Funk zum Beispiel an Bord, was man ansprechen sollten, dann spielen wir doch den letzten Musiktitel weiter und du hast ein bisschen was mit besonderen Events schon gesagt. Wir spielen die Toten Hosen und alles weitere erzähl du.
Pass auf, und zwar, es gibt Ballonveranstaltungen. Wir selber sind Veranstalter von einem kleinen Ballontreffen in die Berge. Das ist in der Regel immer in die Weihnachtsferien, so nach Weihnachten bis Heilige Drei König. Und Grund ist, weil mein Junior immer in die Schule muss und in den Ferien halt schulfrei hat. Deswegen haben wir die Veranstaltung in die Weihnachtsferien gepackt. Dass Piloten, die Kinder haben, auch da teilnehmen können. Und bei einem Ballontreffen gibt es in der Regel ein Ballonglühen. Und bei unserem Ballonglühen spielen wir immer einen Titel, weil das einfach eine schöne, sehr schöne Geschichte ist, von den Toten Hosen, Tage wie diese. Und den spielen wir jetzt hier. Das ist mein Ballonglühtitel. Er hat einer meiner Ballonglühtitel.
Genau, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Hier sind die Toten Hosen. Nein, das stimmt nicht. Noch ist kein Ende. Das heißt, ja, noch ist kein Ende in Sicht. Also genau, wir sind noch da hier bei der Plattform und wir sprechen noch in den letzten, wir haben noch 10 Minuten knapp mit Walter Kuhn über das Thema. Wir haben gerade, also Ballonfahren natürlich, gerade über das Thema Equipment gesprochen, Walter. Dann wollen wir doch mal kurz drauf eingehen, was da alles noch an Bord ist. Also zum einen, das haben wir, glaube ich, kurz gesagt, Funkkommunikation. Das andere ist aber ja auch, dass so ein Gerät so ein Transponder hat und sich dann auch quasi dann für Radare und für die Flugsicherheit, glaube ich, damit ausweisen kann.
Genau. Also grundsätzlich, der Ballon, fangen wir mal ganz vorne an, und zwar selber, das ist ein Korb. In dem Korb kommen in der Regel 4 Gasflaschen oder 3 oder 5 rein und die brauchen sind einfach Luftfahrt zugelassene Gasbehälter, wo Gas dabei ist. In der Regel habe ich selber so 100, 110 Kilo Gas dabei. So, dann brauchen wir Equipment, also Elektronik ein bisschen. Das ist ein Funkgerät, das ist ein Flugfunkgerät, das ist dasselbe oder fast dasselbe, das auch ein Airliner hat. Und zwar, ich muss mit dem gleichen Flugplatz kommunizieren wie der. Kommunizieren können. So. Und ich muss auch unter Umständen mit einem anderen Luftfahrzeugteil oder anderen Luftfahrzeug kommunizieren können, egal welches das ist. Ja. Und deswegen ist das ein Flugfunkgerät. Das ist nicht irgend so ein Walkie-Talkie oder was, das man so kaufen kann bei Konrad Elektronik oder irgendwas, sondern das ist was Edles, was Teures. Ja. Das kostet richtig Geld. Und dann haben wir einen Transponder. Den haben wir nicht immer dabei, aber oftmal, wenn man irgendwo in der Nähe von einem Flugplatz ist, soll ich ihn mit dabei haben. Und der sendet ein Signal aus, dass der Flugplatz mich sieht.
Dass man weiß, dass
grundsätzlich,
du jetzt
genau,
der Walter und, Kuhn bist und der Ballon aus Ulm oder wo auch immer die Flugsicherung dich auf dem Schirm hat.
Genau. Sozusagen. Und der sieht meine Kennung vom Ballon, der sieht auch meine Höhe, meine Richtung, meine Geschwindigkeit. Das ist für die ganz wichtig. Die Geschwindigkeit und die Richtung ist jetzt beim Ballon nicht ganz so kritisch. Für die ist immer ein stehendes Hindernis. Das ist, aber die sehen das halt dann auch, dass wir da sind. Ja. Dann gibt es noch ein Gerät, ich sage immer Flytech dazu. Das ist ein Höhenmesser und der Variometer ist damit eingebaut und GPS ist damit eingebaut. Der zeigt mir an die Richtung Geschwindigkeit, wo wir hinfahren. ob wir steigen oder sinken, das ist, ich sage als erfahrener Ballonfahrer, musst du das eigentlich selber im Gefühl haben, ob du steigst oder sinkst. Und das ist halt einfach ein Nachweis, dass das so ist. Also ich sage mal, ich brauche das nicht unbedingt. Ja. Aber die Höhe ist nicht schlecht, wenn man hat. Ja. Weil wir haben halt irgendwo einen Höhenanschlag erstmal bei 3000 Meter. Da, ab da fängt der überwachte Luftraum an und da wird es ein bisschen anders, sage ich.
Theoretisch höher ging, aber man soll und darf.
Man darf schon, aber du musst dich halt anmelden, musst Flugplan aufgeben. Das ist halt ein bisschen aufwendiger dann. Ja. Musst dich anmelden halt im Luftraum. Das geht schon, das ist kein Problem, aber man muss es halt tun. Das ist ein bisschen Aufwand halt.
Anmelden heißt schon Tage voraus oder heißt dann zur Zeit, kurz bevor man den erreicht?
Du kannst da anfunken und so lange eine Info ist das halt dann, ja, im Prinzip und nachfragen, ob du da rein darfst und in der Regel hast du kein Problem, ja. Das kannst du schon machen und dann musst du ja wieder abmelden nachher und wieder raus und dann.
Ja.
Aber ich habe mit Aufwand verbunden, das, gut, okay, ob du jetzt 3000 Meter hast oder 3500, das ist, wenn du irgendwelche sportliche Aktivitäten machst, dann braucht man sowas, dann kann man das machen. Mhm. Oder Fallschirmspringer absetzen, sowas, dann kann man
das machen. Achso, gibt es auch, dass Leute aus dem Korken rausspringen mit dem Fallschirm?
Selbstverständlich.
Das ja, man sieht es ja auch von Flugzeugen, die dann aus dem Flugzeug rausspringen, aber Ballon, ja klar, kann man sich dann auch vorstellen. Ja.
Das ist für einen Fallschirmspringer der absolute Kick. Aha. Und zwar vom Flugzeug raus, das macht er immer. Das ist vom Ballon raus, ist für den, wie wenn er von einem Turm runterspringt.
Aha.
Das ist im Prinzip der Beschleunigung von vom stehenden Ding raus, zack, runter und beschleunigt in freien Fall.
Der Unterschied ist ja, dass beim Flugzeug wahrscheinlich mehr Vorwärtsgeschwindigkeit Bewegung ist. Das heißt, der wird erst einmal mit in die Bewegung gezogen und dann beim vergleichbar langsam stehenden oder fliegenden oder als stehend wahrscheinlich eher vorkommenden Ballon ist das quasi aus der Ruhe dann, dass der dann
genau, das ist aus der Ruhe raus springt der ins Nichts. Ja? Und, und das muss der absolute Kick sein. Ich weiß nicht, ich habe es selber noch nie gemacht. Ja. Das ist aber... Die Fallschirmspringer, die sind hochbegeistert, wenn die aus dem Ballon rausspringen können.
Aha. Das heißt, geht das überhaupt? Muss der dann hochklettern? Ich meine, der Korb hat ja eine gewisse Höhe oder ein Treppen, man kriegt ja ein Leiterchen. Ich meine, nicht, der Korb kann ja nicht gekippt werden, aber jetzt lassen wir mal raus.
Ich nehme da immer eine leere Bierkiste mit.
Ach so.
Ah, ja. Ja, die stehen, das ist wie, so. Wie ich sage immer, leere Bierkiste ist ein Schwarzarbeitergerüst. Ja. Ja. Die drehe ich um und dann kannst du draufstehen und dann kann der einen Fuß rüber und dann gebe ich Kommando, so lasse ich den Ballon sinken und dann springt er raus, fertig. Das ist kein Problem.
Ja, Walter, wir haben ja nur noch 5 Minuten. Ich wollte kurz dich eines fragen wollen. Wir haben schon gerade gesprochen, wir machen zu gegebener Zeit eine schöne Sendung in epischer Breite und Tiefe. Nochmal zu den Themen in der Wissensstrahlung können wir jetzt schon mal ankündigen. Aber wir wollten noch kurz über Ulm und die Besonderheiten, vielleicht, weil wir ja auch in Ulm ja senden. Ist jetzt Ulm in Bezug auf Ballonfahren ein besonders tolles Gebiet? Ich meine, die Alpen sieht man von uns aus. Wir haben auch ein schönes Münster, um das, glaube ich, auch ab und zu mal kreist. Wie ist jetzt Ballonfahren in Ulm? Ist das was Besonderes?
Also Ulm selber ist eine attraktive Stadt. Das gibt's einfach. Und zwar, das ist von unten attraktiv, das ist von oben auch attraktiv. Deswegen wähle ich meinen Start, wenn ich hier in Ulm irgendwo starte, wähle ich meinen Startplatz so, dass ich immer über die Stadt drüber komme. Und mein Ziel ist immer die Kirchturmspitze, ja. Und zwar nicht die Kirchturmspitze zu treffen, sondern genau über die Spitze drüber. Und zwar über genau die Spitze drüber, ja. Und
zum Greifen nahe.
Zum Greifen nahe nicht ganz oder was, weil du bist ja deutlich höher über dem Ding. Aber auf jeden Fall, dass halt genau die Spitze unter dir ist. Und ich muss gestehen, und zwar, ich bin wahrscheinlich schon 300 Mal über Ulm drüber gefahren. Und ich habe die Spitze 2 Mal erwischt. Und das ist sensationell, wie das Ding aussieht, wenn man genau da drüber kommt. Und zwar, das sieht erstmal aus, wie wenn der Turm aufsteht. Und wenn du dann drüber bist, sieht's aus, wie wenn der Turm umfällt. Das ist einfach so, das ist einfach die Aussicht, und zwar, das ist nur, wenn du genau drüber kommst. Dann sieht das sieht einfach so, wenn du runter guckst und dann das Ding kommt auf dich zu und dann sieht es aus, wie wenn der Turm aufsteht. Und wenn du drüber kommst, dann sieht es aus, wie wenn du, weil du fährst ja ganz langsam drüber und geht genau drüber und dann siehst du im Prinzip was nur die Seite.
Oh ja. Wie ist denn dann von den Luftverhältnissen? Ist jetzt besonders die Thermik über Ulm, besonders Bewegung oder wie ist das? Ist Ulm jetzt ein bewegtes Plätzchen in der Luft oder?
Unproblematisch.
Unproblematisch, ja.
Ja. Und was das Schöne ist in Ulm, da haben wir auch keinen heftigen Luftraum irgendwie um uns, irgendeinen Flugplatz oder irgend sowas. Das ist der nächste Flugplatz, ist Laupheim oder Augsburg oder Memmingen und die sind weit genug weg und da können wir uns völlig frei bewegen. Das ist sehr schön hier.
Und, normalerweise, also eine Reichweite, wenn du jetzt hier in Ulm aufsteigst, wie weit normalerweise treibt es euch dann? Also reden wir von 70, 80 Kilometer
ungefähr? Nein, das ist zu viel. Das ist, also ich sag mal, bei ihrer normalen Fahrt waren wir immer so 20 Kilometer so, ungefähr. Also ich sag mal, von Ulm, wenn wir da auch unten starten oder was, kommen wir da bis hinter Erlbach oder so, ja, nicht ganz Ehingen oder sowas da rauf, irgendwo alle Wind oder irgend so da hinten die Ecke, ja. Oder wenn wir von der anderen Seite starten, dann kommen wir halt da so Pfaffenhofen, Weißenhorn, irgendwo so die Ecke irgendwo raus. Also das ist so 20 Kilometer, 25 Kilometer. Das kommt schon mal vor, dass man mal 30, 40 Kilometer hat. Das ist dann ein bisschen was Besonderes und kommt alles mal vor. Es gibt auch mal, dass man mal 5 Kilometer macht. Das ist halt dann ein bisschen genauer angeguckt alles. Aber ist auch sehr schön. Das ist, Ulm hat auf jeden Fall was.
Was ich noch fragen wollte, wir haben noch eine knappe Minute etwa. Wie viele Tage im Jahr bist denn du in der Luft? Hast du da etwa eine Zahl?
Also ich bin ja, so 60, 70 Mal im Jahr in der Luft ungefähr.
Ja. Und das ist dann sehr kurzfristig, das heißt, du schaust immer aufs Wetter und dann entscheidest du kurzfristig nach dem Geschäft, ich fahre oder ich fahre nicht, oder?
Ja, das geht eigentlich nicht ganz, und zwar, weil wir meistens mit Passagieren unterwegs sind. Ja. Wir machen Termine aus und gucken dann, was das Wetter tut.
Und dann gegebenenfalls sagt man, es geht oder es geht nicht.
Genau, ja. So, das ist so eigentlich der Weg, den wir im Moment...
Schön. Walter, wir haben nur noch etwa eine halbe Minute. Ganz kurz, wer näher zum Ballon fahren wissen will, du hast ja auch eine Website, können wir kurz sagen, wo man mehrere Infos hat, wo man dich auch erreichen kann, wenn man mitfahren mag.
www.r-lebnis.de. Da dürft ihr gerne nachgucken und da findet ihr mich auch.
Und unter Social Media können wir auch sagen, ich habe bei Instagram gesehen, da bist du auch, da gibt es auch ein paar eindrucksvolle Fotos aus der Luft, auch über Umland Münster, kann man auch gucken.
Genau.
Super, Walter, wir sind tatsächlich dann schneller durch, als wir auch, wir haben ein paar Sachen mehr aufgeschrieben, als wir gedacht haben, aber ich glaube, das gibt halt auch ganz viel her, das Thema. Insofern sage ich ganz herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bei mir an der Plattform.
Danke mich auch.
Mein Name ist Michael Trost, an der Moderation, mein Studiogast war, du sagst nochmal, wer du bist.
Walter Kuhn, Ballonfahrer seit 20 Jahren.
Vielen Dank, das war es für heute und für die Woche in der Plattform. Wir sagen Tschüss gemeinsam und bleibt dran, um 17 Uhr geht es im Programm weiter.
Ja. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.